Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Josua, das Buch des Sieges.
Wir waren vor der Pause noch bei der modernen Militärstrategie, die sich nützlich erwiesen hat im Kampf gegen die Bibelkritik. Das ist ein geistlicher Kampf. Nun gehen wir weiter zu dem Thema Gottes Gericht über Sittenlosigkeit, Kindermord und Okkultismus. Wir blenden zurück. Jahrhunderte zuvor hatten wir in 1. Mose 15 Abraham in Kanaan gefunden. Er nahm nichts vom Land ein, er wohnte inmitten der Kanaaniter und Gott sagte ihm einiges über die Zukunft voraus. 1. Mose 15, 13. Und er, Gott, sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen. Und sie werden sie bedrücken. 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Jahrhunderte zuvor, im 20. Jahrhundert vor Christus, war Abraham im Land. Und Gott sagt: Schau, jetzt ist die Sünde dieser kanaanitischen Völker, wobei die Amoriter das Hauptvolk unter den Kanaanitern war, das Maß ihrer Sünde ist jetzt noch nicht voll. Es war Gnadenzeit für Kanaan. Aber Gott sah im Voraus, wann das Maß voll sein würde, und das sollte in Gottes Vorsehung genau zusammentreffen mit der Zeit des Auszugs von Israel aus Ägypten. Und er sagt, sie werden hierher zurückkehren, dieses Land in Besitz nehmen, aber das fällt genau zusammen mit der Gerichtszeit Gottes über Kanaan. Nun haben wir davon die Erfüllung im Buch Josua. Dazu ein Text aus 5. Mose 18, Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bandsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, nicht also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Da steht Israel am Eingang zum verheißenen Land und hört diese Rede von Mose. Der moralische Zustand Kanaans war so: Kinderopfer, das ist seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Die hat man wahrscheinlich zuerst die Kinder geschlachtet und dann dem Gott Moloch, der war so wie ein Gott aus, oder ein Götze aus Metall, unten drin ein Ofen, hat man aufgeheizt und dann hat man die Kinder in den glühenden Schnabel dieses Götzen hineingeworfen. Und der ganze Okkultismus wird hier aufgezählt. In 3. Mose wird auch erwähnt, die Perversion auf sexuellem Gebiet, Homosexualität und so weiter, alles wird, Prostitution, Tempelprostitution, alles wird aufgezählt. Und das sind die Gründe, warum Gott gewissermaßen einen Schlussstrich setzte unter die kanaanitische Kultur. Aber das fiel in Gottes Vorsehung genau mit der Zeit zusammen, wo nun Israel ein Land brauchte. Aber wir haben gesehen, der Kampf Israels war nicht einfach gegen die ganze Welt. Es war ein Kampf gegen Kanaan. Und zwar nicht ihre Privatangelegenheit, sondern Gottes Gericht über eine vom Tod und vom Verwesungsgeruch gekennzeichnete Kultur. Also Josua, viele fragen, wie kann sowas in der Bibel stehen? Ist das nicht ein rachsüchtiger Gott? Nein, es ist ein heiliger Gott, der dem Menschen Gnadenzeit lässt und wenn er sie ablaufen lässt, kommt das Gericht. Und so finden wir das auch in der Zeit vor der Sintflut. Es kam auch dort bis zu dem Punkt, wo das Maß voll war, dann kam die Sintflut. Gott hat gewartet und er hat dann gerichtet. In Kanaan, Gott hat gewartet und dann hat er gerichtet. Und die Offenbarung, übrigens ein Buch aus dem Neuen Testament. Ich weiß, es gibt ja solche, die sagen, im Alten Testament, da haben wir einen rachsüchtigen Gott und im Neuen Testament dann den Gott der Liebe. Aber die Offenbarung steht im Neuen Testament. Und sie zeigt ganz besonders, wie die Kultur, die aus dem Römischen Reich herausgekommen ist, wie die am Schluss gerichtsreif wird, sodass Gott diese Kultur zerstören wird. Das letzte Schalengericht in Offenbarung 16 beinhaltet, und die Städte der Nationen fielen. Durch ein Erdbeben so groß, wie es noch nie eines gegeben hat, seitdem es Menschen gibt. Da werden nicht nur 2 Türme in einer Stadt, sondern alle Städte werden fallen. Ist es ein rachsüchtiger Gott? Es ist ein heiliger Gott, der wartet, Gnade gibt, den Menschen aufruft, aber in eine Kultur diese Chance vorbeigehen lässt und auch selbst nicht mehr bereit ist, das Leben zu schützen, in jedem Fall, dann ist sie eine Kultur des Todes und der Tod kommt über sie. Das ist die Offenbarung, das ist das Buch Josua. Und wenn wir denken nur an die Schweiz, wie viele Tausende von Kindern werden dem Moloch geopfert, Jahr für Jahr, der Lust des Moloch. Und vor kurzem habe ich meiner Frau erzählt, da hat in Zürich eine Frau ihr Kind nach der Geburt aus dem Fenster geschmissen. Eine Drogensüchtige. Sie hat gesagt, was haben wir mit der gemacht? Ja, verhaftet. Hätte sie doch das Ganze ein paar Tage vorher noch ärztlich anders gelöst, dann wäre es legal gewesen. Ist ein Wahnsinn, wenn man denkt, dass es Abtreibung gibt bis, in gewissen Fällen bis vor die Geburt. Aber wenn es dann nachher ist, dann sagt unser Gesetz, jetzt muss man sie als Mörderin behandeln. Aber in der Zeit davor haben wir nicht mehr einen wirklichen Schutz für menschliches Leben, für Menschen. Der Mensch wird ja nicht zum Menschen, sondern ist ein Mensch von Anfang an. Das ist eine Kultur des Todes. Und wenn eine Kultur des Todes ist, dann ist sie eben gerichtsreif. Und so finden wir das im Buch Josua. Es ist das Gericht Gottes über Kanaan. Jetzt lassen wir das mal noch mit den Steinen. Wir werden gleich noch sehen, so nebenbei, dass das Buch Josua auch ein Steinbuch ist. Hat nichts mit Steinzeit zu tun. Wir werden das gleich noch sehen. Jetzt gehen wir zur Einteilung des Buches. Die ist ganz einfach. Wir haben ja 24 Kapitel. Kapitel 1 bis 12 beschreibt die Eroberung Kanaans. Und 13 bis zum Schluss die Verteilung Kanaans unter die Stämme Israels. Wir wollen das ein bisschen detaillierter sehen. Der erste Teil besteht aus zwei Teilen. A. Vorbereitungen zum Kampf, 1 bis 5. Und dann 6 bis 12. B. Der Kampf ums Land. Schauen wir die ersten 5 Kapitel näher an. In Kapitel 1 bekommt Josua die Auftragserklärung Gottes, Kanaan einzunehmen. In Kapitel 2 schickt er Kundschafter nach Jericho. In Kapitel 3 und 4 geht das Volk über den Jordan in das verheißene Land. In Kapitel 5 führen sie die Beschneidung durch, die sie unterlassen hatten in der Wüstenwanderungszeit. Alle Männer werden beschnitten. Ja, hätten sie das am 8. Tag gemacht, wäre das nicht so schlimm gewesen wie dann. Das ist schmerzhafter, schwieriger durchzuführen, aber sie haben es machen müssen. Dann haben sie Passa gefeiert, das erste Passa im Land. Und dann kommt der Heeroberste, der sich an die Spitze der Armee Israels stellt. Gott selbst. Der Kampf ums Land. Kapitel 6, der Fall Jerichos. Sie wurden überheblich. Israel wurde überheblich und das führte zur Niederlage vor Ai. Aber nachdem sie eine Umkehr erlebt hatten, Kapitel 8, nehmen sie Ai ein. In Kapitel 9 wird uns die List der Gibeoniter beschrieben. Es war wieder eine Niederlage. Wir sehen noch warum. Kapitel 10, Eroberung Südkanaans. Kapitel 11, Eroberung Nordkanaans. Und Kapitel 12 schließt mit einer Liste der besiegten Könige und ihrer Reiche. 31 Königreiche werden durch Josua erobert. Das sind natürlich Stadtkönigreiche. Das war, wie man auch aus der Archäologie weiß, das war die Staatsform, die üblich war in Kanaan damals. Also Stadtkönigreiche, eine Hauptstadt mit Tochterstädten rundherum. Der zweite Teil, die Verteilung Kanaans. Kapitel 13 rekapituliert, wie Mose 2,5 Stämmen im heutigen Jordanien, im Ostjordanland, Gebiete zugewiesen hatte. Kapitel 14 bis 19 beschreibt dann aber die Verteilung des Landes unter Josua westlich des Jordans, also im heutigen Israel und im Westjordanland. In Kapitel 20 bis 21 werden die 48 Städte für die Leviten bestimmt. Der Stamm Levi bekam nämlich kein Erbteil im Land. Aber sie bekamen bestimmte Städte zugewiesen und das Land rundherum. Danach, Kapitel 22, werden die Stämme des Ostjordanlandes, die geholfen hatten für die Eroberung im Westen, entlassen nach Hause in diese Gebiete, die Mose ihnen schon früher gegeben hatte. Und dann folgen zwei Abschiedsreden Josuas und das Bündnis, der Bündnisschluss zu Sichem, heutiges Nablus. So, das wäre die Übersicht über das Buch und das hilft uns nun, wenn wir Kapitel für Kapitel in der Übersicht nun einen Gang vornehmen durchs Buch Josua. Kapitel 1, da wird Josua ermutigt für die schwere Aufgabe, die vor ihm steht. Ich lese Vers 5. Und folgende: Es soll niemand vor dir bestehen alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken. Das Thema von heute Morgen. Auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben. Und alsdann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Josua wird zur Stärke und zum Mut ermahnt. Das entspricht genau Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und hier wird Betonung darauf gelegt, studiere die Bibel eifrig. Und nicht nur studieren, wende sie an in deinem Leben und weiche weder nach rechts noch nach links ab. Und dann kann ich mit dir sein im Kampf. Das entspricht dem Schwert des Geistes in Epheser 6, welches Gottes Wort ist. Kapitel 2 beschreibt die zwei Kundschafter, die nach Jericho gehen und in einer Wirtschaft in der Stadtmauer Unterschlupf finden. Aber die Frau an der Bar war eine Hure. Aber es ist interessant, wie diese Frau auf diese Kundschafter reagiert, was die weiß. Kapitel 2, Vers 8. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern, zu den Kundschaftern. Ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Es ist unglaublich. Sie nimmt den Namen des Gottes Israels in den Mund. Und sie sagt, ich weiß, jetzt ist es soweit. Und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist. Und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Nicht nur in Jericho, im ganzen Land und all diesen Königreichen in Kanaan. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zoget und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordan waren, dem Sion und dem Og. Das ist das Gebiet im heutigen Jordanien, das die 2,5 Stämme bekommen haben, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz. Und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Denn der Herr oder Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und dann sagt sie, jetzt müsst ihr mit mir einen Bund machen, dass ihr mich verschont und meine Familie. Also die hat erkannt, dass der Gott Israels kein Lokalgott ist. Ja? Weil all die Götter der damaligen Völker im Nahen Osten, das waren Lokalgötter. An dem Ort hat man die Götter verehrt, an dem Ort die. Jedem Ort seine Religion. Also ganz ähnlich, wie man das nach den Religionskriegen in der Reformation schließlich die Formel gefunden hat. Cuius regio, eius religio. Wessen das Gebiet, dem die Religion. So, haben wir das auseinandergehalten. Aber die Hure Rahab realisierte, das ist ein Gott, der hat weltweiten Anspruch. Er ist Gott oben im Himmel und auf der Erde unten. Und die haben gehört vom Durchzug durch Ägypten, durch das Rote Meer. Die hat mehr geglaubt, als was liberale Theologen heute glauben. Und sie war eine Hure. Also ein liberaler Theologe glaubt weniger, als was eine Hure früher glaubte. Ja, also ganz eindrücklich, das haben die gewusst, das haben sie gehört, das ist das Gerücht, die Information, die Nachrichten kamen bis nach Kanaan. Aber was haben diese Völker gemacht? Anstatt sich unter diesen Gott, der sich auf diese Weise den Menschen geoffenbart hatte, zu beugen, waren sie bereit zum Widerstand. Aber Rahab hat sich gebeugt. Und sie sieht, die einzige Chance ist, wenn der Herr mich jetzt rettet. Und sie gehen darauf ein und sagen ihr, du musst in dein Fenster eine Karmesinschnur hineinhängen und das wird dir dann zur Rettung verhelfen. Und du musst die ganze Familie in dein Haus versammeln, bevor Jericho fällt. Das hat sie ausgeglaubt und die Familie hat es auch geglaubt, sonst wäre sie nicht, hätte sie sich nicht versammelt in ihrem Haus. Sie bittet also um rechtzeitig noch um Rettung. Und dies zeigt, Gott war unmittelbar daran, das Gericht über Kanaan zu bringen, aber Gnade für Bußfertige war auch dann noch zu haben. Es war nicht einfach definitiv aus, sondern es gab noch die Möglichkeit. In Hebräer 11,35 wird Rahabs Glaube gelobt, unter den Glaubenshelden. In Jakobus 2,25 wird erklärt, sie hatte nicht nur Glauben, sondern ihr Glaube hat sich in Werken ausgewirkt. Und dadurch wurde sie schließlich ins Volk Israel aufgenommen und sie wurde die Stammmutter des Messias. Sie hat einen Juden geheiratet, muss man sich mal vorstellen, die Vergangenheit, und dann die Heirat mit einem Juden, sie ist also ins Volk Israel aufgenommen worden und nach Matthäus 1, Vers 5 kam sie in die messianische Königslinie hinein. Der Messias, der Erlöser, stammte, Matthäus 1 ist ja die Linie von Josef, aber die ist die gleiche wie die von Maria in Lukas 3 am Schluss, bis auf David. Erst dann hat sie sich getrennt. 1000 Jahre waren sie getrennt. Ja, gut. Ist auch unglaublich. Die Gnade Gottes, die Stammmutter des Erlösers. Die rettende Karmesinschnur in ihrem Fenster, Kapitel 2, Vers 18 und 21, ist bedeutsam. Karmesin ist eine Farbe, die man herstellte aus zermahlenen Kermeswürmern. Die Farbe ist ein leuchtendes Rot wie arterielles Blut. Das musste sie ins Fenster hängen und so wurde sie gerettet. In Römer 5, Vers 9 lesen wir, im Blick auf den kommenden Zorn Gottes über die Welt, Offenbarung, da heißt es, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Also wer einmal durch den Glauben gerechtfertigt worden ist, der darf wissen, ich komme nicht in das Gericht der Offenbarung hinein. Gerettet durch sein Blut. Gerettet durch die blutfarbene Karmesinschnur. Übrigens, der Herr Jesus sagt im Psalm 22, Vers 6, im Gebet zu Gott, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke Verachtete. Tola'a ist der Wurm. Und Karmesin heißt auf Hebräisch Toalat Shani, also Wurm Karmesin. Das Wort Wurm ist drin, das gleiche Wort wie im Psalm 22. Ein Wurm ist wirklich das Bild der Wehrlosigkeit schlechthin. Er hat keine Zähne, um uns zu beißen. Er hat kein Fell, um sich zu schützen, kein Panzer. Er hat keine Füße, um davon zu springen. Und der Herr war am Kreuz, ohne Widerstand. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Aber so hat er uns die Erlösung durch sein Blut erwirkt. Kapitel 3. Über Zug hinüber ins verheißene Land. Und dabei musste zuerst die Bundeslade in den Jordan hineingeführt werden. Und dann im Anschluss daran, ein Kilometer Abstand, kam dann das Volk und ging durch den Todesfluss hindurch, durch das Bachbett hinein ins Land Kanaan. Ich bezeichne hier den Jordan als Todesfluss, und das mit vollem Recht. Fußnote, der Jordan fließt ins Tote Meer. Das Tote Meer ist ja wirklich ein totes Meer. Zu viel Salz, um Leben zu ermöglichen. Es ist ein Todesfluss. Und dann ist noch der Name interessant. Jordan heißt der Hinabfahrende. Kommt von der Wurzel, sieht man die Konsonanten? Hebräisch ist ja eine Konsonantensprache. Yarat heißt hinabsteigen. Jakob sagt in 1. Mose 37, 35, ich werde mit grauem Haar hinabfahren, Yarat, in das Totenreich. Ja, so wie der Jordan hinabfährt ins Tote Meer. Ein Bild des Todes. Das Volk, bevor es in den Segen Gottes hineingehen konnte, das Gesetz konnte es nicht ermöglichen. Sie mussten durch den Todesfluss hinein ins Bachbett und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Nun habe ich hier eine Fülle von Stellen aufgeschrieben aus dem Neuen Testament. Römer 6, Galater 2, 20, 2. Timotheus 2, 11, Epheser 2, Vers 8, Kolosser 2, 12 und 13. Alle diese Stellen sprechen davon, dass wir als Gläubige, als Erlöste mit Christus gestorben sind und mit Christus auferweckt sind, obwohl wir nichts davon gespürt haben. Der Herr Jesus, als er am Kreuz war vor 2000 Jahren und Gott ihn gestraft hat für meine Schuld, er ist gestorben wegen meiner Schuld. Darum kann ich sagen, sein Tod war mein Tod. Aber am dritten Tag ist er als Sieger auferstanden und auch da sind die Gläubigen mit ihm identifiziert. Seine Auferstehung ist auch der Beginn von unserem neuen Leben. Also, dieses Mitgestorbensein, Mitauferwecktsein, das ist überhaupt die Voraussetzung, dass ein Mensch in die Segnungen Gottes kommen kann. Ohne Bekehrung geht es nicht. Wir haben bei den fünf Büchern Mose gesehen, dass die Philister, die waren ja schon früher in den Gazastreifen eingewandert. Die kamen auch von Ägypten her. Aber die gingen den Weg viel direkter, ohne den Umweg über den Jordan. Sie gingen ins Land, ohne durch den Todesfluss zu gehen. Sie sind ein wunderbares Bild für Namenschristen, die sich berufen auf alle Segnungen des Christentums, aber sie haben nie eine Bekehrung erlebt. Die Philister blieben Jahrhunderte hindurch die Todfeinde Israels. Interessant ist auch, dass die Palästinenser heute in Israel immer mehr sich identifizieren mit den Philistern. Übrigens, das Wort Palästinenser im Arabischen, Philistini, ist das gleiche Wort wie Philister. Es gibt auf Arabisch nicht zwei Wörter wie auf Deutsch. Philister und Palästinenser ist das ein und dasselbe Wort. Palästinenser geht übrigens übers Latein, ein paar Umwege zurück auf das Wort Philister. Also, wie gesagt, die Philister damals, die gingen einfach so hinein und beanspruchten das Land, ohne die Erfahrung, die Israel gemacht hatte. Und so gibt es Namenschristen, die beanspruchen den Glauben und was der Glaube beinhaltet, ohne eine Bekehrung erlebt zu haben, ohne zu dem Punkt gekommen zu sein, der Tod des Herrn Jesus, das war mein persönlicher Tod. Als Gott Jesus Christus richtete am Kreuz, da hat er mich gerichtet. Und als er ihn auferweckt hat, da hat er mich zu einem neuen Leben auferweckt. Aber interessant, zuerst ging die Bundeslade rein und erst nachher das Volk. Zuerst ging Christus in den Tod. Und dann haben wir gewissermaßen in der Nachfolge das bekommen, das geerbt. Jesus Christus wird in Römer 3, Vers 23 direkt mit der Bundeslade verbunden. Er wird nämlich dort genannt, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadendeckel oder Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut. Der Sühnedeckel, griechisch Hilasterion, ist die Bezeichnung für den Deckel der Bundeslade, wo man am Versöhnungstag, der hohe Priester hat das gemacht, das Blut des Opfers darauf gesprengt hatte. Und so wird also Jesus Christus mit dem Versöhnungsdeckel der Bundeslade hier in Beziehung gebracht. Er ist gewissermaßen unsere Bundeslade, damit wir vor Gott aufgrund seines Blutes bestehen können. So sehen wir neutestamentlich, dass die Bundeslade ein Bild ist von Jesus Christus, unserem Versöhner. der die Sühnung erwirkt hat. Dann Kapitel 4 zeigt uns, dass 12 Gedenksteine im Jordan, bevor das Wasser wieder zurückkam, war ja wieder ein Wunder, wie durch, beim Durchzug durchs Rote Meer, nochmals ein Wunder vor Jericho. Zuerst wurden 12 Steine im Bachbett aufgerichtet und man hat noch 12 weitere Steine genommen aus dem Bachbett und sie dann drüben in Gilgal im Land aufgeschichtet. 2 Gedächtnisse. Die Zahl 12 entspricht den 12 Stämmen Israels. Die Steine im Jordan sollten gewissermaßen das Denkmal sein, gestorben mit Christus. Jetzt übertragen neutestamentlich. Und die 12 Steine jenseits auferweckt mit Christus. Ein Gedächtnis. Man konnte immer wieder nach Gilgal kommen und sich da erinnern. Das war die Voraussetzung für die Besitznahme des Landes. Und es wird ausdrücklich erklärt im Kapitel 4, das soll man tun im Blick auf die Kinder, die kommen. In Josua 4, Vers 6, damit dies ein Zeichen unter euch sei. Wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr zu ihnen sagen, dass die Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten wurden. Als sie durch den Jordan ging, wurden die Wasser des Jordan abgeschnitten. Und diese Steine sollen für die Kinder Israel zum Gedächtnis sein, ewiglich. Und dann noch im gleichen Kapitel, Vers 21. Und er sprach zu den Kindern Israel und sagte, wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Wasser des Jordan vor euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart. Und so weiter. Also im Blick auf die kommenden Generationen, um den Glauben an diese Wunder wachzuhalten. In Generationen, wo man dann später nicht mehr solche Dinge erlebt hatte. Nun ist vielleicht noch interessant, die Fragen sind nicht genau gleich. In Vers 6 fragen die Kinder, was bedeuten euch diese Steine? Und in Vers 22, was bedeuten diese Steine? Das sind nicht die gleichen Fragen. Und unsere Kinder fragen auch unterschiedlich. Manchmal fragen sie einfach biblische Fragen und sagen, was hat das zu bedeuten? Da kann man das so erzählen. Aber wenn sie einmal fragen, Papa, was bedeutet das Abendmahl für dich? Dann ist das etwas anderes, als wenn man einfach erklären kann, was das Abendmahl bedeutet, zum Beispiel als Gedächtnismahl. Was bedeutet es für dich? Dann muss man subjektiv antworten. Und wenn sie fragen, was bedeutet das, dann wollen sie wissen, was es objektiv bedeutet. Aber schaut mal im Text nach, da wo sie objektiv fragen, wird subjektiv geantwortet. Und da wo sie subjektiv fragen, wird objektiv beantwortet. Das zeigt uns, wie diese Dinge zusammengehören. Also auch dann, wenn Kinder uns fragen, was bedeutet das? Dann ist es gut, wenn man mal erklärt, was das für mich bedeutet. Und wenn sie subjektiv fragen, dann ist es manchmal auch wichtig, ihnen zu erklären, das ist nicht nur eine subjektive Sache, sondern es ist eine objektive Sache, die Gott so eingesetzt hat. Es ist nicht nur einfach etwas, was wir erlebt haben, sondern es ist Wirklichkeit, es ist Realität. Wir sehen, heute sind die Leute viel mehr interessiert an subjektivem Glauben. Wir sagen, das ist toll. Ich habe gerade kürzlich nach einer Evangelisation mit einer jungen Frau gesprochen und hat sie gesagt, ja eben, das ist wichtig, es muss für einen selbst stimmen. Und ja, und damit war das Problem für sie gewissermaßen geregelt. Ich stelle mir Gott ein bisschen anders vor. Es muss für einen selbst stimmen. Und solange man den Glauben so bezeugt, schau mal, was ich erlebt habe. Das finden sie toll. Ist ja toll, wenn du so etwas Wunderbares erlebt hast. Aber wir müssen auch sagen, diese Dinge sind objektiv so. Es ist nicht nur subjektiv für mich, sondern das ist Wahrheit und Gültigkeit für alle Menschen, ob es für sie stimmt oder nicht. Also es ist wichtig, dass wir in einer Zeit der Subjektivität das Objektive betonen, aber nicht ins andere Extrem fallen und nur noch objektiv sind und die Kinder denken schlussendlich, das bedeutet ihnen gar nichts. Das ist alles graue Theorie. Dann sind wir auch daneben geschossen. Es braucht beides in der Kombination. Und so ist es wichtig, dass wir den Glauben auf beide Arten bezeugen. Was es für mich bedeutet, aber auch objektiv. Warum können wir an die Bibel glauben? Dass wir objektive Gründe geben, das brauchen die Leute auch heute. Gut, das zur Postmodernität heute. Eben, wo man alles nur subjektiv sehen möchte. Kapitel 4 bleibt noch. Es wird erklärt, sie sind eingezogen ins Land, Vers 19, am 10. Nissan, 10. Abib, das ist der erste Monat. Das ist interessant. Der große Einzug ins verheißene Land am 10. Nach 2. Mose 12, Vers 3 musste man ja am 10. dieses Monats ein Lamm ins Haus nehmen, in Verwahrung. Und dann am 14. muss man es schlachten und am Abend, am 15. muss man Passa feiern in der Familie. Also, der 10. Nissan, das war der Tag, wo man das Passa in Verwahrung nehmen musste und da zog Israel ins Land. Und das entspricht genau dem Palmsonntag. Denn das war am 10., am 15. wurde der Herr gekreuzigt, am Freitag. Am 10. ist er auf dem Esel eingezogen nach Jerusalem, in die Stadt des großen Königs. Und entsprach genau dem Tag des Einzugs Israels ins verheißene Land. Doch interessant, diese Parallele. Und gewissermaßen kam damals das Passalamm nach Jerusalem. Ein Lamm in Verwahrung am 10. Und am 15. haben wir das Passa am Kreuz. Ja, das zu dieser Parallele zu Johannes 12,12 und folgende. Kapitel 5. Ich habe gesagt, Israel musste sich zuerst beschneiden lassen. Und zwar dort in Gilgal beim Hügel Aralot. 5,3. Aralot heißt auf Hebräisch vor heute. Arala, Vorhaut, Aralot, vor heute. Das haben sie nicht mehr gemacht in der Wüste. Aber bevor sie zum Sieg gehen sollten, mussten sie sich beschneiden. Was bedeutet die Beschneidung? In gewissem Sinn ist die Beschneidung eine gewisse Demütigung für die menschliche Natur. Blut muss fließen. Es ist ein Zeichen des Gerichtes über unsere verdorbene Natur. Denn jeder Mann muss wissen, wenn ich Kinder gezeugt habe oder wenn ich noch Kinder zeugen werde, das werden alles verdorbene Menschen sein. Sünder. Ein Mensch kann immer nur Sünder zeugen. Und die Beschneidung war gewissermaßen ein Zeichen für Israel. Wir haben eine verdorbene Natur. Gott hat das eingesetzt bei Abraham, 1. Mose 17. Das war nach 1. Mose 16, oder? Wo er gedacht hat, du, Sarahs Idee war es eigentlich zuerst. Und da haben sie beschlossen, das mit der Verheißung Gottes ist wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint. Vielleicht musst du eben Hagar heiraten. Dann kriegst du von ihr ein Kind und das wird dann mir zugerechnet. Und dann hat Gott 10 Jahre nicht mehr mit Abraham gesprochen. Das war wirklich eine totale Verirrung. Und dann erscheint Gott in 1. Mose 17 und sagt, ich bin Gott der Allmächtige. Ich habe keine Tricks nötig. Wenn ich verheißen habe, du wirst ein Kind bekommen, auch als 100-Jähriger, noch, dann kann ich es geben. Und auch wenn Sarah 90 ist, es geht immer noch, ich bin der Allmächtige. Und dann setzt Gott den Beschneidungsbund ein. Und Abraham musste damit gewissermaßen bekennen, ich bin ein verdorbener Mensch, der fähig war, Gottes Verheißungen so zu misstrauen. Also darum ein Bild des Gerichtes Gottes über unsere verdorbene Natur. Und das erklärt nun, warum im Neuen Testament in Kolosser 2 wird die Beschneidung des Christus erwähnt. Das geschieht in der Taufe. Wenn der Mensch sich taufen lässt, drückt er aus, ich bin ein verdorbener Mensch und ich brauche das Gericht Gottes, den Tod. Untertauchen, nur symbolisch, kurze Zeit. Und dann kommt er wieder herauf, um zu bezeugen, ich habe ein neues Leben mit Christus bekommen. Aber die Taufe wird dort in Verbindung gebracht mit der Beschneidung. Eben das Gericht über die verdorbene Natur. Dann wird dies in Vers 9 erwähnt, diese Beschneidung bedeutete die Abwälzung der Schande Ägyptens. Gilgal bedeutet Abwälzung. Also diese Zeit, wo Israel Götzendienst getrieben hat in Ägypten, Hesekiel 20 bezeugt das ganz klar. Diese Zeit endgültig fertig. Die Beschneidung soll das besiegeln, die Abwälzung der Schande Ägyptens. Das ist vorbei. Ägypten, die Vergangenheit, vollkommen geordnet vor Gott. Und dann feiern sie das erste Passa im Land. 5, Vers 10. 1. Korinther 5, Vers 7. Denn unser Passa Christus ist geschlachtet. Lasst uns Festfeier halten. Und da haben sie ungesäuertes Brot gegessen, steht da. Und das ungesäuerte Brot, habe ich heute Morgen schon erklärt, ist ein Bild der Wahrheit. Sauerteig gibt immer mehr vor, als was da ist. Es ist Lüge. Und fürs Passafest musste der Sauerteig vollständig entfernt werden. Das Böse muss hinausgefegt werden, 1. Korinther 5, 6 bis 8. Dann haben sie das Getreide des Landes gegessen. Genau in dem Monat kamen die Gerstenernte. War die dran. Und da haben sie im Frühjahr die neue Lebensfrucht gegessen. Und vorher war der Wintertod. Spricht auch wieder von der Auferstehung. Sich ernähren, geistlich ernähren von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Der genannt wird in 1. Korinther 15, 20, der Erstling aus den Toten. In 3. Mose 23 wird erklärt, beim Passafest, am Tag nach dem Sabbat, mussten die Erstlinge der Gerstenernte zum Tempel gebracht werden. Der Tag nach dem Sabbat ist der Sonntag, wo Jesus Christus auferstanden ist, der Erstling der Entschlafenen. So wird er genannt in 1. Korinther 15, 20. Also wir sehen, dass es ist eine Ballung von Symbolik hier drin. Und dann erscheint Christus der Heeresoberste, 5, 13 bis 15, entspricht, seid stark in dem Herrn, Epheser 6, Vers 10. Jetzt kommen wir schon zu Kapitel 6. Ja, die Pause hätte vor 6 Minuten beginnen sollen und so machen wir sie bis 36.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Josua, das Buch des Sieges.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.